The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 6. Dezember. Im Hochsommer ging es noch heiß her zwischen dem CDU-Chef Friedrich Merz und dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Arbeit der Ampel bewerteten beide bei Maybrit Illner sehr unterschiedlich.
Diese Regierung hat den Kahn angefangen aus dem Dreck zu ziehen, auch bei den strukturellen Problemen.
Herr Merz, fragen muss man eigentlich nicht mehr. Der Befund der Wirtschaft und der Gewerkschaften lautet, wir sind in der Gefahr zu deindustrialisieren.
Ja, und diese Einschätzung teile ich. Die Zahlen zeigen das ja auch. Und Herr Habeck, Sie sagen, diese Regierung hat angefangen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Sie fahren ihn gerade richtig rein. Sie haben keine Wirtschaftspolitik. Sie machen ein Heizungsgesetz und belästigen die Regierung und das ganze Land über Monate mit einem solchen verkorksten Gesetz.
Aber seit sich die Ampel mit einem großen Knall verabschiedet hat, sieht man sich durch den verziehenden Pulverdampf mit neuen Augen an. So scheint es zumindest. Der Kanzlerkandidat Merz hat im Talk mit Sandra Maischberger überraschende Worte gesagt.
Wer das macht, ist doch eine zweitrangige Frage. Entscheidend ist, was wir in einem möglichen Koalitionsvertrag aufschreiben. Und da brauchen wir gerade in der Wirtschaftspolitik einen Politikwechsel in Deutschland. Mit Habeck oder ohne Habeck, das muss Habeck entscheiden, wenn er noch dabei ist.
Plötzlich scheint der grüne Robert Habeck also kein rotes Tuch mehr zu sein für den CDU-Chef.
Jetzt wieder eine Pleite, möglicherweise ein 600-Millionen-Loch, das droht.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder meldete sich gestern umgehend bei Instagram zu Wort. Vom Rücksitz eines Autos, so eilig hatte er es, um Folgendes klarzustellen.
Warum soll Robert Habeck weiter in der Regierung bleiben? Mit der CSU gibt es kein Schwarz-Grün, kein Robert Habeck mehr als Wirtschaftsminister. Am besten bitte in die Opposition, denn da gehören die Grünen.
Daraufhin meldete sich CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bei Welt TV ins Programm.
Wirtschaftspolitik.
Er gab fürsorgliche Interpretationshilfe für verwirrte Wählerinnen und Wähler nach dem Kommentar von Friedrich Merz. Nicht, dass es einer falsch versteht.
Ja, also Friedrich Merz bezieht sich natürlich, klar, auf die Sachlage. In den letzten 60, 70 Jahren, egal welche Regierung sie gehabt haben, sind natürlich immer die Parteien dafür verantwortlich, wer Minister wird. Klar, das ist nichts Neues. Aber ich kann Ihnen nur sagen, mit diesen Grünen können wir gar nicht regieren. Und das sagt auch Friedrich Merz. Mit diesen Grünen gibt es keinen Politikwechsel. In Sachen Migration nicht, in Sachen Wirtschaft nicht und in Sachen Sozialstaat nicht.
Die Grünen blinken allerdings Friedrich Merz an, wie hier die neue Co-Parteichefin Franziska Brandner im Talk mit der Bild.
Was können Sie eigentlich mit Herrn Merz besser als mit Herrn Scholz?
Frieden, Freiheit in Europa und klar an der Seite der Ukraine stehen.
Fakt ist, laut INSA Meinungsforschungsinstitut ist die Mehrheit der Unionwähler den Grünen gegenüber sehr kritisch eingestellt. Das weiß Markus Söder und spricht sich darum laut aus gegen Schwarz-Grün. Das weiß auch Friedrich Merz, aber er spricht wie ein Diplomat, um sich alle Optionen offen zu halten. Söder will beliebter Ministerpräsident bleiben, Merz will Kanzler werden. Starke Nerven sind gefragt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Matthias Machnick hat in der Vergangenheit erfolgreiche Wahlkämpfe für die SPD orchestriert. Im Gespräch mit Gabor Steingart diskutiert er Wege aus dem Umfragetief.
Ich glaube, man muss wieder Politik machen, die schon die richtigen Weichen stellt, auch Dinge neu justiert, aber den Leuten noch das Gefühl gibt, den Wählern und Wählern, wir werden mitgenommen, wir werden nicht überfordert.
Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf den neuen Bitcoin-Rekord. Wir hören englische Wörter, die benutzt, aber verhunzt werden und klären sie auf über die Besonderheiten des Nikolausfestes.
Wir sind stärker als SPD, FDP und Grüne zusammen, doppelt so stark wie SPD und Grüne. Liebe Freundinnen und Freunde, darauf können wir auch gemeinsam ein bisschen stolz sein.
Trotzdem weiß ich natürlich, wo wir stehen, was die Umfragen sagen, was passiert ist in den letzten 3 Jahren, dass die Ampelregierung, die Parteien der Ampelregierung viel Vertrauen verloren haben.
Verantwortungsbewusste Politik, verantwortungsbewusste Politikerinnen und Politiker, denen es um die Sache geht, um unser Land, keine Spieler und keine Zocker.
Es ist Wahlkampf und der noch Kanzler Scholz hofft auf das, woran nur wenige glauben. Auf seine Wiederwahl und einen echten Erfolg der SPD. Die Sozialdemokraten liegen aktuell bei 16% und Scholz, er ist nicht mal in der eigenen Partei der beliebteste Politiker und außerhalb schon gar nicht. Also ist eine Aufholjagd angesagt. Aber wie? Mit welcher Strategie? Ein Mann mit möglichen Antworten ist Matthias Machnick, SPD-Urgestein. Zu Schröders Zeiten diente er als SPD-Bundesgeschäftsführer. Er organisierte viele erfolgreiche Wahlkämpfe für die Sozialdemokraten. Er ist ein Campaigner, wie er im Buche steht. Heute ist er tätig als Vizepräsident des Wirtschaftsforums der SPD. Mit ihm hat Gabor Steingart an Bord der Pioneer One gesprochen. Sein Blick auf Chancen und Probleme der Sozialdemokratie und der anderen Parteien hören Sie jetzt.
Einen schönen guten Morgen, Matthias Machnick.
Schönen guten Morgen.
Was für einen Wahlkampf werden wir jetzt eigentlich erleben? Geht es da um Charakterfragen? Geht es da um politische Inhalte? Oder ist das eine Richtungswahl ganz grundsätzlich? Wohin steuert das Land?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, man kann sie heute noch gar nicht beurteilen.
Aber hat Scholz noch eine Chance oder nicht? Das interessiert uns von Ihnen, insbesondere als wahlkampferfahrener Campaigner. Hat er noch eine Chance, wie die SPD im Willy-Brandt-Haus ja glaubt?
Also ich sag mal so, nach den Chaostagen der Ampel und nach den Chaostagen bei der SPD-Nominierung kann man eines feststellen, dem ist eigentlich in den Umfragen nichts passiert. Die CDU liegt bei 32, die SPD bei 16, die Grünen bei 12. In der Kanzlerkandidatenfrage ist der Abstand zwischen Merz und Scholz nicht groß. Scholz, und das ist, werden wir jetzt in den nächsten Wochen erkennen, er war in einer Situation, die nicht einfach war. Er musste drei Koalitionspartner zusammenhalten. Die Chance, Basta, die gab es in ganz wenigen Fällen. Das hat er einmal getan. Ansonsten hat er sich bemüht, zu moderieren. Und ich glaube, was wir jetzt erleben werden in den nächsten Wochen, übrigens gilt das für beide Kandidaten, wir werden eine Metamorphose der Kandidaten erleben.
Von wohin?
Ja.
Zu wohin?
Scholz wird sich vom Moderator zum Kanzler mit Kante, mit einem Kanzler der Zuspitzung bewegen. Das konnte man jetzt schon in den letzten Debatten im Deutschen Bundestag erfahren.
Beginnt mit dem Rausschmiss von Christian Lindner.
Das würde ich nicht sagen, aber jetzt spricht er jetzt deutlicheren Klartext.
Also der Moderate wird zum Polarisierer.
Der wird zum Zuspitzer, zum Kanzler, ich nenne das mal Kanzler Kante, zieht jetzt Kante. So, und der Herausforderer. Und der Herausforderer, der ja eigentlich der Zuspitzer war, der zum Teil ja gar nicht Parteivorsitzender war, hatte man den Eindruck, sondern Generalsekretär der CDU, der versucht gerade eine staatspolitische Attitüde zu entwickeln, nach dem Motto, macht euch keine Sorgen, wird schon gar nicht so schlimm unter mir, ihr braucht keine Angst vor mir zu haben, alles was über mich gesagt stimmt gar nicht, sondern ich bin der Friedrich aus dem Sauerland. Und don't worry.
Ja. Das heißt eine Metamorphose in die entgegengesetzte Richtung.
In die entgegengesetzte Richtung, weil es gibt ja Fragezeichen an ihn. Ist er kontrolliert? Hat er die Erfahrung? Ist er jemand, der gesellschaftspolitisch eigentlich im 21. Jahrhundert angekommen ist oder 90er Jahre? Oder ist er ökonomisch auch in den 90er Jahren hängen geblieben? Und diese Frage hat die CDU bis heute nicht beantwortet. Was will sie eigentlich sozialpolitisch? Was will sie eigentlich sozialpolitisch? Weil sie erzählt, was sie alles nicht machen will oder was sie ablehnt. Aber das Programm nach vorne sehe ich gar nicht. Bislang weder ökonomisch, sozial, sondern er will beruhigen.
Das heißt, er will eher die gesellschaftliche Temperatur ein bisschen sozusagen beruhigen, runterkochen. Und der andere dreht in die andere Richtung. Der will eher ein bisschen mehr Leidenschaft und die Temperatur erhöhen, damit die eigenen Leute was tun, ihn wieder gut finden.
Richtig. Also sagst du ganz erstmal eine Mobilisierung in der Partei. Das ist auch gut so, weil viele Sozialdemokraten haben sich ja dann auch in dieser Koalition nicht wiedererkannt.
Bis in die Füße eingeschlafen.
Ja, nee, weil sie mussten Kompromisse machen, ja, notgedrungen Kompromisse machen, die schwer gefallen sind. Und sie haben natürlich die Sozialdemokraten Handschrift. Und das wird jetzt der Versuch sein, auf SPD-Seite die sozialdemokratische Handschrift zu erhöhen.
Und wo bleibt die FDP in diesem Spiel? Sprechen wir hier über einen historischen Prozess, wo der Liberalismus aus verschiedenen Gründen, nicht nur aus Gründen sozusagen des D-Day-Papiers, sondern vielleicht auch aus Gründen der Wahlrechtsreform, aus Gründen, dass wenig Nachwuchs zu sehen ist, dass es eine Verengung gegeben hat, wird der Liberalismus verschwinden?
Ich glaube, es gibt seit vielen Jahren eine Verengung des deutschen Liberalismus. Und das, glaube ich, hat jetzt zu einem geführt, im Übrigen auch durch die letzten Tage ausgelöst, dass die Glaubwürdigkeit der Liberalen fundamental in Frage steht. Ich würde mal sagen, das war eine politische Bankrotterklärung, die im Zusammenhang mit dem D-Day-Papier jetzt aufgetaucht ist.
Sie meinen, was genau ist die Bankrotterklärung? Das Papier selber oder das keiner will's gewesen sein?
Beides. Ich kann nicht der Öffentlichkeit vermitteln, dass ich versuche in der Koalition, das war ja über lange Zeit immer wieder die Ansage von Herrn Lindner, Kompromisse zu finden, um aber viel früher dann schon zu beginnen, über Ausstiegsszenarien nachzudenken. Und das ist ja nun öffentlich dokumentiert. Und jetzt sage ich mal eines, die Geschichte, die jetzt erzählt wird, dass alle nichts wussten, die ist so wahrscheinlich wie ein Lottogewinn. Ja.
Das heißt, Sie glauben das nicht?
Ich glaube das nicht. Ich finde auch Formulierungen, keine Kenntnisnahme, sprechen für sich. Weil ich kann auch etwas kennen, will es aber nicht zur Kenntnis nehmen. Das ist auch eine Methode, damit umzugehen.
Also wie endet das Ganze für die FDP?
Das weiß ich nicht am Ende. Ich sehe nur eines, der Austritt hat bis nicht dazu geführt, dass sie die 5%-Hürde übersprungen haben, sondern liegen irgendwo zwischen 4 und 4,5%. Ob sie am Ende überzeugen können und ob die Glaubwürdigkeit, und Christian Lindner soll ja der Spitzenkandidat sein, wiederhergestellt werden kann. Daran habe ich tiefe Zweifel, ob es dann am Ende reicht mit 5,01 oder Ähnlichem.
Aber selbst die 5,1, Herr Machnick, wären ja machtpolitisch ein Abseits.
Ja, es wäre machtpolitisch ein Abseits. Das ist völlig klar. Im Übrigen für die SPD geht es auch darum bei dieser Wahl. Es geht auch davon, welche Rolle spielt die oder kann die SPD in der Machtarchitektur in Deutschland spielen? Weil man denke an die Landtagswahlen, Thüringen, Sachsen, schwache Ergebnisse im Süden. Das heißt, für die SPD geht es auch darum, neben der Frage Kanzler oder nicht, auch um die Frage, welche Rolle spielt sie noch in der Machtarchitektur des Landes?
Also hätte man auf Pistorius setzen sollen, wäre das ein Joker gewesen, der vielleicht besser gezogen hätte?
Nein, ich hätte nicht dazu geraten, aus einem Grunde. Die Dialektik, die darin bestanden hätte, einen amtierenden Kanzler als Kanzlerkandidaten abzuwählen, um nicht selber abzuwählen, das hätte man schwer vermitteln können.
Das Joe Biden-Szenario natürlich.
Ja, das ist aber unter ganz anderen Voraussetzungen. Im Übrigen war auch nicht erfolgreich. Deswegen sage ich auch ganz klar, ich glaube, dass die Entscheidung am Ende richtig war. Man muss dann auch zu der Politik und seinem Kanzler stehen.
Aber hat er noch eine Chance oder nicht? Er liegt trotzdem, Sie haben gesagt, er hat aufgeholt. Aber wenn ich mir die Sonntagsfrage angucke und das ist die relevante Währungseinheit, die Partei und nicht die Beliebtheitswerte des Kandidaten, in Deutschland jedenfalls, Dann liegt er doch, liegen da fast 100%.
Ja, ich sage, was nicht entschieden ist. Ich bleibe dabei, es wird kein Spitzenkandidatenwahlkampf, es wird ein Parteien- und Konstellationenwahlkampf. Und da geht es jetzt sehr um die Substanz und die Leute werden nach der Ampel, nach einem schauen, und das wird eine übergeordnete Fragestellung, von wem oder in welcher Konstellation wird dieses Land professionell oder in der Substanz ordentlich regiert.
Was für einen Kampagnenslogan würden Sie der SPD heute empfehlen? Haben Sie einen im Kopf?
Ja, Erneuerung des Landes in sozialer Verantwortung, das wäre sozusagen, oder Innovation und Gerechtigkeit, das ist eigentlich der alte
LaFontaine Schröder.
Ja, genau, 98, Wahlkampf. Weil darum geht es beides. Es
war
geht
ja damals
um Innovation sehr. Und Gerechtigkeit, wir brauchen wirtschaftliche Modernisierung, wir müssen aber auch den Leuten das Gefühl geben, dass sie mitgenommen werden. Und wir haben ja leider unter Ampel, haben wir eines erlebt, es sind Politiken gemacht worden, von denen die Leute gesagt haben, es überfordert uns. Und ich glaube, man muss wieder Politik machen, die schon die richtigen Weichen stellt, auch Dinge neu justiert, aber den Leuten noch das Gefühl gibt, den Wählern und wir werden mitgenommen, wir werden nicht überfordert.
Und die CDU sollte welchen Slogan dann sich zulegen? Was denken Sie? Mit uns die neue Zeit. Am Anfang wohnt ein Zauber inne, hatte Merkel damals
plakatiert. Also mich hat sehr inspiriert. Ich war vor den Wahlen in Großbritannien in London, hab Labour-Leute getroffen und Peter Mandelson getroffen und so weiter. Und die haben mir einen wunderbaren Satz gesagt. Stability is change.
Also die Stabilität ist der Wandel.
Ist schon der Wandel, schon die Erneuerung, ja, weil es gibt keinen. Bedürfnis der Menschen nach Stabilität. Mhm. Und nach den Ampeljahren auch wieder das Gefühl, wir wollen einigermaßen, trotz aller Herausforderungen, einigermaßen ordentlich regiert werden. Ja. Gut regieren wird ein Wahlmotiv sein und mit wem ich das parteipolitisch verbinde und mit welcher Konstellation ich das verbinde.
Das wäre Ihr Slogan für Friedrich Merz, gut regieren?
Gut regieren.
Einfach gut regieren?
Einfach gut regieren. Ob er das dann kann, ist eine andere Frage. Aber das wäre aus meiner Sicht, das liegt in der Luft, weil das Gefühl ist ja, es ändert sich enorm viel. Wir haben geopolitische Veränderungen, haben geoökonomische Veränderungen. Der Standort ist unter Druck. Und die Wähler wollen ja eines, sie wollen einigermaßen kalkulierbar in die Zukunft gehen. Und sie wissen, das wird auch mit Herausforderungen, vielleicht auch Belastungen verbunden sein. Aber das soll dann in einer Art und Weise auch erfolgen, dass man das Gefühl hat, die Regierung weiß, was sie tut.
Einfach gut regieren, das klingt vielversprechend, das gefällt mir. Vielen Dank, Matthias Machneck.
Herzlichen Dank.
In nicht mal 3 Wochen ist Weihnachten und bevor Sie ratlos durch die Läden pilgern auf der Suche nach einem originellen Geschenk, hier eine kleine Hilfe. Sie können Ihren Liebsten ein halbes oder ein ganzes Jahr besonderen Journalismus von The Pioneer schenken. Das ist ein Geschenk mit Erkenntnisgewinn. Auf unserem Pioneer-Portal und in unserer App hören Sie Podcast-Formate rund um Politik, Literatur, Wirtschaft, unter anderem mit Sigmar Gabriel, Juli C., den Ökonomen Lars Feld und Justus Haukapp. Sie lesen tausende Artikel unserer Pioneer-Experts und die täglichen Briefings von Gabor Steingart und von unserem Hauptstadtteam mit Einblicken hinter die Kulissen des politischen Berlins. Wir wollen Denkräume erweitern, wir wollen eine lebendige Demokratie fördern und wir leben das Motto vom Ich zum Wir. Das passt nicht nur an Weihnachten, sondern auch das ganze Jahr. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Danke fürs Dabeisein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da steigt der Bitcoin immer weiter und weiter. Die hochspekulative Kryptowährung erreicht immer neue Rekordstände. Anne Schwedt in New York, gibt es Neuigkeiten, die den Hype befeuern oder was ist der Grund?
Hi Chelsea, ja, Bitcoin hat zwischenzeitlich die 100.000-Dollar-Marke durchbrochen. Es gab zwar dann wieder ein paar Gewinnmitnahmen, aber der Hype um die Kryptowährung ist definitiv wieder ausgebrochen. Ursprünglich ja durch den Wahlsieg von Donald Trump, der ja die USA zu einer Kryptonation machen will und auch eine sehr kryptofreundliche Politik an den Tag legt und sogar über Bitcoin als Reserve nachdenkt. Der Hype jetzt zuletzt aber, der Bitcoin jetzt auch über die 100.000-Dollar-Marke getrieben hat, kam aber noch von jemand anderem, nämlich durch Notenbankchef Jerome Powell. Er sagte, dass er selbst keine Kryptowährungen besitzen darf und dass die Rolle der Fed bei deren Regulierung begrenzt ist. Er sagte außerdem, dass Bitcoin keine Konkurrenz für traditionelle Währungen wie den US-Dollar sei, sondern eher für Gold. Es sei eine spekulative Anlage in digitaler Form. Auch wenn diese Aussagen jetzt nicht per se positiv für Krypto waren, haben sie dem Bitcoin doch irgendwo eine gewisse Legitimität gegeben. Experten sehen Powells Vergleich mit Gold deshalb als bedeutsam an, da er ja jetzt Bitcoin als wichtigen Vermögenswert in globalen Märkten positioniert. Der Kurs stieg daraufhin auf 3% auf über 103.000 Dollar.
Und dann, Anne, gibt es jenseits der Kryptowährung auch noch solidere Investments. Lululemon macht beliebte Kleidung und hat neue Zahlen draußen.
Ja, und die fielen tatsächlich echt interessant aus. Lululemon verzeichnete ein verlangsamtes Wachstum in den USA, erzielte aber beachtliche Gewinne im Ausland, was zu einem Gesamtumsatzanstieg von 9% im Jahresvergleich führte. Die Zahlen lagen auch überhalb der Erwartungen der Analysten. Für das Weihnachtsquartal erwartet Lululemon ein Umsatzwachstum von bis zu 10% aufs Jahr gerechnet. Lululemon setzt trotz Herausforderungen wie dem verstärkten Wettbewerb auf internationales Wachstum, insbesondere auch in China. Die Gesamtverkäufe dort stiegen um 4% verglichen mit einem Rückgang von 2% in den USA und einem Anstieg von 25% komplett international. Außerdem kündigte Lululemon an, sein Aktienrückkaufprogramm zu erhöhen. Die Anleger waren deshalb super happy mit den Zahlen. Die Lululemon-Aktie stieg nachbörslich um 9,2%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass einer der häufigsten Aussprachefehler für viele schon mit ihrer täglichen Kaffeebestellung beginnt. Und das liegt ganz sicher nicht an der Morgenstunde.
Look, I don't know who needs to hear this, but it's Espresso, not X-spresso. There's no X, just S.
Es heißt ein Espresso bitte und nicht ein Expresso. Aber nicht nur der kleine starke Kaffee leidet unter regelmäßiger Fehlaussprache. Laut dem Sprachlernunternehmen Babbel gibt es dieses Jahr eine ganze Reihe von Wörtern, die vielen nicht einfach über die Lippen gekommen sind. Espresso war nur eins davon. Auch die berühmten Spritzen zur Gewichtsabnahme, die in den vergangenen Monaten für Aufsehen gesorgt haben, gehören dazu. Ozempic und Wegovy und der Name ihres Inhaltsstoffs Semaglutide, auch ein kleiner Zungenbrecher. 2024 war aber auch das Jahr der Namen, die nicht richtig ausgesprochen wurden. Vor allem eine Frau hat ihren Namen dauernd falsch ausgesprochen gehört, natürlich von ihrem politischen Gegner.
Kamala Harris.
Kamala.
Crazy. Kamala.
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 Kamala Harris.
Ignoranz. Missverständnis? Kaum. Donald Trump hat das extra gemacht. So ist er halt. Doch nicht nur Trump hat mit dem Namen seiner Konkurrentin gekämpft. Viele hatten dasselbe Struggle, sodass beim Democratic National Convention die jungen Nichten von Harris auf die Bühne gestiegen sind, um es vor großem Publikum aufzuklären.
First you say comma like a comma in a sentence. Then you say la like la 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 la.
Put it together and it's 1, 2, 3, Kamala!
Den Namen werden wir jetzt in den nächsten 4 Jahren ohnehin nicht mehr oft hören. Mal sehen, ob er irgendwann mal wieder häufiger ins Gespräch kommt. Vielleicht in 4 Jahren. Wer weiß das schon.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass sich viele Kinder zwar heute über den Besuch des Nikolaus freuen, die meisten aber gar nicht wissen, was für eine Geschichte dahinter steckt. Am Morgen des 6. Dezember rennen viele Kinder voller Vorfreude zu ihren Stiefeln, die sie am Vorabend penibel geputzt und vor ihrer Tür platziert haben. In ihnen erwarten sie dann Schokolade, Nüsse, vielleicht auch kleine Geschenke, vorausgesetzt, sie waren artig. Der Mann hinter der Legende, der die Stiefel alle Jahre wieder vollstopft, ist mehr als nur eine heilige Figur des Christentums. Es gab ihn wohl wirklich. Um die 280 nach Christus erblickte Nikolaus das Licht der Welt. Er war gerade einmal 19 Jahre alt, als er in Myra in der heutigen Türkei zum Bischof geweiht wurde. Schnell wurde er für seine Wohltaten bekannt, über die sich in den kommenden Jahrhunderten zahlreiche Legenden gebildet haben. Eine Legende besagt, Nikolaus habe 3 Mädchen vor der Zwangsprostitution bewahrt, zu der sie ihr Vater aus Geldnot gedrängt hatte. Er hat den Mädchen jeweils einen goldenen Apfel geschenkt, eine großzügige Mitgift, mit der sie standesgemäß heiraten konnten und damit gerettet waren. Doch das ist nur eine von sehr vielen Geschichten. In Bulgarien zum Beispiel gilt Nikolaus heute als Schutzpatron der Fischer. Man feiert ihn mit gebackenem Fisch, dessen Gräten man dann ins Meer wirft. In Kroatien werden ihm zu Ehren Bootsrennen veranstaltet, wobei ein kleines Holzboot symbolisch für eine sichere Seefahrt geopfert wird. Dort dominiert die Legende, wie Nikolaus einst Schiffsleuten in Seenot erschienen ist, sie wie durch ein Wunder aus dem Sturm gerettet und in einen sicheren Hafen gesteuert haben soll. Sie müssen heute keine Wunder vollbringen, aber anderen eine Freude bereiten, das reicht schon aus und ist oft besser, als selbst beschenkt zu werden. Fühlt sich richtig an. Feels right. 'Cause it feels right. And if I fall, Ich wünsche Ihnen jetzt einen festlichen Start in den neuen Tag und ein tolles zweites Adventswochenende. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. Don't step unless you're ready now to make him upset. I wouldn't take you for the shy type, not yet, but then again, who knows? Honey, there's no ties, no net. You gotta follow with your instinct. What's next? No sense in trying to find reason. So keep up. And do you promise me that you'll honor me? Don't give up. Cause it feels right. And if I follow you, I know that I should hesitate. But it feels right. And just the thought of you gives me a taste. I know I crave, but it feels right. Feels right, and just the